Eigentlich ist es schon spät, aber man rappelt sich nochmal auf, macht sich frisch, zieht sich was Schickes an, fährt dann durch die halbe Stadt, steht 1, 2, 3 Stunden frierend in der Schlange, hört von drinnen schon die Bässe wummern und dann kurz vor dem Ziel die verheerenden Worte, die bedeuten, dass alles umsonst war. Du heute nicht. Sorry. Da steht man dann nachts vor irgendeinem Techno-Club und fragt sich einfach nur, was soll das? Warum will mich der Türsteher oder die Türsteherin nicht reinlassen? Nachfragen oder rumdiskutieren ist natürlich zwecklos. Das wissen alle, die schon mal an der Clubtür abgewiesen wurden. Klar, die Securities haben bestimmt ihre Gründe. Aber warum ausgerechnet ich? Genau dieser quälenden Frage wollen wir diesmal im Forschungsquartett nachgehen. Wir schauen uns wissenschaftlich an, wie TürsteherInnen von Berliner Techno-Clubs entscheiden, wer reinkommt und wer nicht. Vorab als kleiner Trost für alle, die schon mal weggeschickt wurden, an der Pforte des legendären Berghain scheitern sogar Promis und weltbekannte Stars. Dazu gleich mehr. Ich bin Caroline Breitschädel. Hey!
Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.
Elias Mbarek, Britney Spears, der Rapper Macklemore oder auch Elon Musk. Sie alle kennen das Gefühl, vergeblich in der Berghain-Schlange zu stehen. Der Berliner Kultclub ist nicht zuletzt für seine extrem wählerische Einlasspolitik berühmt. Politik ist hier das richtige Wort. Es geht an der Clubtür nämlich um deutlich mehr als um die Frage, ob da eine oder einer schon ein bisschen zu betrunken ist. Da findet ein richtiger Selektionsprozess, eine gezielte Auswahl des Feierpublikums statt. Und genau diesen Entscheidungsprozess hat ein internationales Forschungsteam stichprobenhaft unter die Lupe genommen. Es hat 38 Interviews mit Berliner Clubbesitzern, Veranstalterinnen, DJs und natürlich dem Personal an der Tür geführt. Außerdem haben die WissenschaftlerInnen eine Nacht lang den Einlass eines bekannten Clubs beobachtet und mit den SelekteurInnen gesprochen. Die entscheiden nämlich, wer reinkommt und wer nicht. Der Wirtschaftswissenschaftler Professor Michael Klein-Altenkamp von der Freien Universität Berlin ist Teil dieses Forschungsteams gewesen. Meinem Kollegen Johannes Schmidt hat er erzählt, was er herausgefunden hat und wie er überhaupt auf die Idee für dieses ungewöhnliche Forschungsthema gekommen ist.
Ich habe tatsächlich eine Dokumentation gesehen, die heißt Berlin Bouncer. Und ich bin Musik interessiert und fand das Thema erstmal spannend und habe mir die angeguckt. Und dann kam ziemlich am Anfang dieser Dokumentation einer der Selekteure zu Wort und sagte, ich male jeden Abend ein Bild, ich bin verantwortlich dafür jeden Abend. Und was er meinte war, dass durch seine Entscheidung, Personen in den Club zu lassen oder nicht reinzulassen, er in dem Club ein Kunstwerk schafft, wie ein Bild malt oder eine Skulptur. Und diese Skulptur ist die Crowd, die Atmosphäre schafft. Und ich bin Dienstleistungsforscher und mich hat einfach dieses Phänomen total interessiert. Als ich das gehört habe, diesen Satz, da ist es in meinem Kopf also ziemlich wild hin und her gegangen, weil ich mich gefragt habe, was passiert denn da eigentlich? Warum passiert das? Was da passiert? Und gibt es dazu irgendwelche Forschung? Und das war die Initialzündung, weil nämlich, was da passiert, jetzt aus der Dienstleistungsperspektive ist ja, dass eigentlich die Kerndienstleistung, die die Clubs anbieten, die Atmosphäre ist. Diese Atmosphäre, und also auf dem Dancefloor wird ja von den Kunden selber, von den Gästen, von den Clubgängerinnen und Clubgängern selbst geschaffen. Also muss man eben an der Tür genau die auswählen, die es schaffen, diese Atmosphäre zu kreieren im Club. Und das war etwas, was mich eben total fasziniert hat, weil das sonst eigentlich in anderen Branchen jedenfalls so extrem mit dieser Entscheidung an der Tür, die ja zum Teil in wenigen Sekunden getroffen wird, so nicht gibt. Das war die Initialzündung und dann habe ich mit einigen Kollegen, von denen ich vermutete, dass sie interessiert sein könnten, an dem Thema gesprochen und das waren sie auch und so ist dann eins zum anderen gekommen.
Herr Klein-Altenkamp, dann wollen wir es vielleicht mal beispielhaft durchspielen. So eine Nacht in der Schlange vorm Club. Ich als Gast habe natürlich den Eindruck, dass der Moment der Wahrheit erst an der Tür gekommen ist. Aber Sie sagen, der Auswahlprozess beginnt schon viel früher. Was meinen Sie damit?
Ja, wir hatten tatsächlich einen Eventveranstalter, der hat das so schön auf den Punkt gebracht. Der hat gesagt, die Selektion beginnt schon vor der Selektion. Und er bezog sich darauf, dass eben durch die Positionierung der Clubs oder auch von Events, die im Club stattfinden, ja schon ein Signal sozusagen in den Markt geschickt wird, welche Art von Gästen erwarten wir eigentlich. Also es soll tatsächlich vorab schon mal eine Selbstselektion passieren, die eben dazu führt, dass nur Leute kommen, die schon wirklich Interesse haben und sich auch einbringen wollen. Und es war auch so, dass eine Selekteurin uns in einem Interview den schönen Satz sagte, man kann ja nur arbeiten mit dem, was vor einem steht. Ja, also wenn Sie eben genügend Leute an der Tür haben, die wirklich willig sind und bereit sind, da an der Atmosphäre positiv mitzuwirken, dann steigert das ja die Wahrscheinlichkeit, die richtigen Leute auszuwählen. Je mehr Laufkundschaft Sie haben, die gar nicht weiß, was in dem Club passiert, was in Berlin eben auch passiert, desto schwieriger wird ja dann dieser Auswahlprozess, weil sie ja eine viel, viel größere Menge an Menschen da vor der Tür stehen haben, die sie eigentlich gar nicht haben wollen. Das ist gemeint mit dieser Selbstselektion, die eben schon hoffentlich aus der Sicht der Clubs dann eben schon vorher beginnt.
Also Selbstselektion, um den Begriff nochmal kurz zu klären, meint so eine Art Selbstauslese quasi im Vorfeld, bevor man überhaupt in der Schlange steht. Und ja, dann geht es darum, diejenigen, die da in der Schlange stehen, so auszuwählen, dass sie eben zu der Positionierung und Ausrichtung des Clubs passen. Was haben Sie denn da beobachtet? Nach welchen Kriterien erfolgt diese Auswahl? Also worauf wird da dann geachtet in der Schlange?
Ja, das waren drei Dinge, die uns kommuniziert worden sind von Seiten der verschiedenen Personen auf der Clubseite. Das erste ist, dass man, im Englischen heißt das ready, ist also eine Readiness zeigt, und Readiness ist immer eine Kombination aus wollen und können. Also dass man sowohl will, dass man den Club will, aber dass man auch fähig ist, dort zu tanzen. Ja, also dass man eben diesen positiven Beitrag zur Atmosphäre leistet. Vielleicht kann ich das auch nochmal pointiert herausstellen. Die Grundausrichtung oder die Grundsatzentscheidung auf Seiten der Clubs ist immer, passt eine Person zu dieser Atmosphäre und trägt sie positiv zu dieser Atmosphäre bei. Das ist der Ausgangspunkt. Davon leitet sich wirklich alles ab. Und auch dazu ein schönes Zitat, wir wollen keine Zoo-Situation. Ja? Wir wollen also nicht auf der einen Seite Leute haben, die da abfeiern auf der Tanzfläche, und auf der anderen Seite welche, die nur zugucken. Und wenn man das also haben möchte, dann braucht man eben Leute, die dazu passen. Und dieses Signalisieren, ich gehöre dazu oder ich weiß, dass ich das kann und dass ich das auch will, da gibt es dann zum Beispiel relativ einfache Kriterien, an denen man erkennen kann, dass einer das eben gerade nicht kann oder nicht will. Also wenn man da so betrunken in der Schlange steht, rumpöbelt, wenn es zu große Gruppen kommen, weil dann ist die Gefahr, dass die Gruppen ihr eigenes Spielchen spielen und sich eben nicht integrieren. Das sind alles mal so Ausschlusskriterien oder auch die falsche Kleidung. Ja, also wenn man da mit irgendwelchen Designermarken-T-Shirts ankommt, wird das auch nicht so gerne gesehen. Ja, weil das stört alles. Das sind alles Signale, die ein potenzieller Gast sendet, die Selekteure an der Tür vermuten lassen, dass das hinterher nichts wird. Ja, man muss ja immer sich vorstellen, die müssen ja so eine Art Verhaltensprognose machen, wenn man das mal so formulieren möchte. Wird diese Person gleich, wenn die da durch die Tür gegangen ist, eben was dazu beitragen, was wir gerne haben möchten? Also das sind eben so einfache Sachen. Eine Geschichte, die wir bei der Beobachtung gesehen haben, das war auch sehr interessant, war, dass die so eine Art Bad Cop, Good Cop Spiel gespielt haben. Also da gab es in der Nacht, wo wir dabei waren, gab es eine sehr freundliche Selekteurin, die also diese Entscheidung getroffen hat. Es gab aber auch Security-Personal, und einer der Leute aus dem Security-Personal, ein etwas muskelbepackter Mann, der lief dann immer so an der Schlange lang und hat dann gelegentlich auch mal die einzelnen Leute in der Schlange grimmig angeguckt. Und dann hat man immer versucht zu sehen, wie reagieren die eigentlich darauf. Und wenn da sich jemand sozusagen, ich sage jetzt mal so, weggeduckt hat oder scheu weggeguckt hat und so, dann konnte man ja schon erahnen, so ein bisschen, ja cool, wenn dieser Mensch sich jetzt schon irgendwie so wenig einbringt und ja scheu zeigt, der wird wahrscheinlich auf der Tanzfläche nachher nicht so richtig abtanzen. Ne? So, also solche Mechanismen sind erstmal dafür da, um diese Readiness zu testen. Dann ist der zweite Schritt ist der, dass man, wir reden ja jetzt über die Berliner Techno-Clubs, dass man so eine gewisse Zugehörigkeit zu der Szene signalisiert. Also, dass man eben beispielsweise die Codes der Szene kennt, dass man weiß, wer da nachts spielt als DJ oder als DJs. Dass man auch bestimmte Kleidung trägt, die dazu passt. dass man schon mal bei anderen Events war, dass man andere Clubs kennt. Also dass man so eine, auch dazu als Fachbegriff, so ein Sozialkapital mitbringt, dass man also das Kapital mitbringt, als Person eben zu dieser Szene zu gehören. Auch das kann man eben sozusagen signalisieren. Aber dann ist man immer noch nicht drin. Das hilft nur dafür, nicht abgewiesen zu werden, ne? Genau wie der erste Punkt. Der dritte Punkt, der dann auch dazukommen muss, ist, dass man eben was Besonderes beiträgt zur Szene. Weil das, was im Club passiert, wird ja nicht geschaffen von Leuten, die alle gleich sind. Da wäre eine langweilige Atmosphäre da, ne? So, das hat man ja, kennt man auch manchmal von anderen Events. Sondern das Geheimnis, wenn man so will, oder das Besondere dieser Atmosphäre ist ja, dass da ganz viele verschiedene Menschen zusammenkommen, die sich eigentlich gar nicht kennen, aber trotzdem in dem Augenblick gemeinsam was erschaffen. Und dazu ist es wichtig und notwendig, dass die eben unterschiedlich sind. Und diese Unterschiedlichkeit, die kann sich zeigen, erstmal wieder an relativ einfach zu beobachtenden Kriterien, wie eben dem Geschlecht, der sexuellen Orientierung, der Hautfarbe. Aber manchmal eben auch sind so subtileren Sachen wie die Energie, die man mitbringt, die Aura, die man hat, dass man eben so, ich sag mal, Leuchten in den Augen zeigt oder sowas, ja. Und das sind eben so Dinge, auf die dann auch noch zusätzlich geachtet wird. Und erst, wenn alle diese drei Sachen zusammenkommen, ne, also einmal Willen und Können signalisieren, Zugehörigkeit zur Szene signalisieren, Sozialkapital haben und noch etwas Besonderes zeigen, dann ist die Chance, dass man reinkommt, groß. Es kann dann trotzdem passieren, dass ein und derselbe Mensch mal reinkommt und mal nicht reinkommt, weil das, was im Club passiert, ist ja nichts Statisches, sondern diese Atmosphäre, die entwickelt sich ja auch so im Laufe der Nacht. Und das wird auch von den Selekteurinnen und Selekteuren beobachtet oder von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dem Club. Und weshalb dann auch die Entscheidungskriterien im Laufe der Nacht durchaus auch mal geändert werden. Ja, das heißt, eine und dieselbe Person, die an dem einen Abend reingekommen ist, kommt vielleicht an dem anderen Abend nicht rein, weil sie gerade in dem Augenblick nicht zu der Atmosphäre passt, die da drin schon herrscht und die gewünscht ist.
Das heißt, wenn ich das jetzt nochmal zusammenfasse, wenn ich auf die drei Merkmale gucke, Readiness, die Zugehörigkeit zur Szene, aber auch so der eigene Beitrag, das eigene Herausstechende, ist mir gerade durch den Kopf gegangen, das könnte man ja auf eine Formel bringen wie reinpassen, aber auch gleichzeitig rausstechen. Das klingt ja beinahe widersprüchlich. Wie kann man das denn handeln?
Naja, also Sie haben völlig recht. Wir haben das auch als ein Paradox in unserer Studie so bezeichnet oder in dem Paper zur Studie. Mit dem Händeln meinen Sie das jetzt von der Seite der Clubs oder von der Seite der Gäste?
Von der Seite der Gäste. Also wenn ich als Gast da in der Schlange stehe, ich will positiv auffallen, aber auch reinpassen. Also dieses Reinpassen und Rausstechen klingt für mich eine ziemlich eine Herausforderung.
Ja, eigentlich bezieht sich ja auf unterschiedliche Dinge. Das sehe ich jetzt eigentlich nicht so als ein Problem. Also erstmal der erste Punkt, dass man sich da ordentlich, ich sag mal, ordentlich verhält in der Schlange und da nicht negativ auffällt, das kann man ja relativ schnell in den Griff kriegen, wenn man das weiß. Das zweite, da kann man sich, ich sag mal, schlau machen oder da kann man eben auch ein gewisses Leben leben, das eben dann mit dessen Hilfe man eben dieses Sozialkapital entwickelt. Sie hat vorhin in der Anmoderation das Beispiel des Elon Musk genannt. Ja, der hat sicherlich nicht das Sozialkapital, was zur Berliner Techno-Szene gehört. Das kann er sich auch nicht auf die Schnelle so aneignen. Damit war er eben auch raus. Aber das können eben Menschen, die eben sich für diese Musik interessieren, die sich für diese Subkultur interessieren, die diese Szene interessieren, die können das ja also auf die Dauer entwickeln oder sie können ja auch mit anderen, die da größere Erfahrung haben, mal mitgehen und so. Also das ist etwas, was man nicht kurzfristig, aber mittelfristig ja erlernen kann und dann eben entwickeln kann. Das Letzte ist dann so eine Frage der Persönlichkeit auch und oder auch der Vorbereitung. Also wir haben beispielsweise in unseren Interviews, die wir mit Gästen geführt haben, gehört und zu immer wieder angesprochen worden, dass man sich zum Teil wochenlang auf so einen Besuch in einem bestimmten Club vorbereitet. Ja, also man weiß, an dem Tag möchte ich da gerne hin und dann spricht man sich mit Freunden, mit denen man da hingehen will. Man überlegt, was man anzieht, man überlegt, was man noch einkauft, um dorthin zu gehen. Also da wird zum Teil sehr langfristig dieses Stehen vor der Tür oder vor den Augen der Selekteurinnen und Selekteure wird dann durchaus vorbereitet und gezielt so gesteuert.
Spannend, ja, verstehe. Herr Klein-Altenkamp, ich würde gerne mal noch ein bisschen auf Identitätsmerkmale schauen. Ein Klassiker zum Beispiel ist, den viele Menschen sicherlich schon wahrgenommen haben, dass mehr Frauen als Männer eingelassen werden. Wenn wir uns das mal rausgreifen, was hat es denn zum Beispiel damit auf sich?
Naja, ich weiß gar nicht, ob das bei den Techno-Clubs so der Fall ist. Das ist, glaube ich, ein Phänomen, was man bei, ich sag mal, Anführungsstrichen normalen Clubs findet, weil uns immer wieder gesagt worden ist, ist auch in der Policy der Clubs auch nachzulesen, da werden eigentlich keine Unterschiede im Hinblick auf im Geschlecht, sexuelle Orientierung, Hautfarbe und sowas gemacht, sondern das Kernkriterium, das hatte ich schon vorhin mal erwähnt, ist immer positiver Beitrag zur Atmosphäre. Ich will nicht ausschließen, dass sowas eine Rolle spielt. Ja, das sind ja alles nur Menschen, die da diese Entscheidung treffen mit ihren persönlichen Hintergründen. Also die sind ja nicht in der Beziehung alle gleich. Und da kann das auch immer wieder passieren, dass solche Punkte eine Rolle spielen. Aber im Großen und Ganzen ist da schon der Anspruch, und das wird auch durch solche sogenannte Awareness-Seminare oder Awareness-Maßnahmen ja auch versucht zu bestärken und zu verstärken, ist schon der Anspruch, dass man da eben von solchen Äußerlichkeiten, sage ich jetzt mal, oder dass man darauf eben nicht abzielt, sondern dass eben, wie gesagt, dieser Beitrag zur Atmosphäre das Entscheidende ist.
Ja klar, also dass das angestrebt wird und dass natürlich auch niemand von sich sagt, wir diskriminieren hier oder wir wählen hier nach merkwürdigen Kriterien aus, das ist, liegt wohl auf der Hand. Mich hat interessiert, ob Sie das auch in Ihrer Beobachtung in der Erhebung so wahrgenommen haben, dass das tatsächlich durchgehalten wird. Also ein anderes Beispiel ist ja der Eindruck, den oft schwarze Menschen haben, dass sie schwerer nur in Clubs reinkommen als zum Beispiel weiße Menschen. Und mich würde da interessieren, hatten Sie den Eindruck, dass es da tatsächlich noch Unterschiede gibt oder schien das nach Ihrem Eindruck schon ziemlich fair zu laufen?
Na, das Interessante war, dass die Selektion bei uns von einer Person of Color durchgeführt würde. Das macht ja schon mal deutlich, dass das da eben gar keine Rolle spielt. Und bei den Personen, die wir auch interviewt haben, auf der Selekteursseite, ich glaube, da war also fast die Hälfte Person of Color. Das heißt, die sind ja auch gerade in dieser Szene, ist das ja sehr weit verbreitet. Was nochmal ein Indiz dafür ist, meines Erachtens, dass das keine große Rolle spielt. Wie gesagt, das sind alles Menschen, die machen Fehler und ja, also das kann alles passieren. Aber ich kenne auch einen Fall oder ein Fall ist uns geschildert worden in Berlin auch, wo das tatsächlich eine Rolle war, wo also diskriminiert wurde nach der Hautfarbe und sozusagen rassistisch vorgegangen wurde. Das ging so ratzfatz durch die sozialen Medien, dass der Club wirklich zumachen musste und nach ein paar Monaten es wieder langsam wieder aufmachen konnte, nachdem da auch da heftig in die Awareness zu diesem Thema investiert wurde. Also das glaube ich heutzutage, kann man sich das, glaube ich, kaum erlauben. Zumindest in dieser Szene.
Ja, ich frage das, weil das ist ja was öfter mal Menschen als Eindruck dann haben, dass es vielleicht auch ein Stück weit ein Machtspiel oder eine Machtausübung ist. Deshalb vielleicht als letzte Frage an Sie, Herr Klein-Altenkamp. Hatten Sie den Eindruck, dass diese klaren Kriterien, die vorher entwickelt werden und über die gesprochen wird, dass die auch wirklich stringent durchgezogen werden? Oder hatten Sie auch Momente, wo Sie den Eindruck hatten, dass jetzt gerade die Laune entschieden hat?
Zwei, drei Sachen dazu. Das erste war ein Satz, der uns auch ein Selekteur gesagt hat. Der hat gesagt, die Tür ist deine Bühne, du darfst sie aber nicht missbrauchen. Also das war auch schon mal so eine Leitlinie. Ja? Also, und die spricht ja genau dagegen, dass man da willkürlich agiert. Wieder, das sind alles Menschen, es passieren Fehler und es haben uns auch Selekteure gesagt, das war gar nicht nur einer oder eine, sondern auch mehrere, die gesagt haben, also wir wissen, dass wir da Fehler machen. Wir wissen, einer brachte das so auf den Punkt, indem er sagt, naja, in 10% der Fälle haben wir Leute reingelassen, die wir besser nicht hätten reingelassen und 10% haben wir Leute abgewiesen, die wir besser nicht hätten abweisen sollen. Ja, die sind ja nicht perfekt. Ja, da gibt es sozusagen so eine Bandbreite an Fehlentscheidungen, in Anführungsstrichen. Was auch nochmal darauf hindeutet, dass da eben sowas vorkommen kann. Aber ich finde das aber auch interessant oder fand das interessant zu sehen, dass es da eben so einen Reflexionsprozess gibt. Ja, weil Sie müssen sich vorstellen, die Menschen, die das da machen, die sind ja dafür verantwortlich, was im Club passiert. Die sind ja einer der entscheidendsten Personen für den ganzen Abend, für den Erfolg erstmal eines Abends, aber langfristig ja auch für den Erfolg eines Clubs. Und dessen sind die sich sehr bewusst. Ja, wenn die da die falschen Entscheidungen treffen, dann kann das ja sehr schnell den Bach runtergehen, bis hin eben zu, dass so ein Club eben einfach nicht mehr akzeptiert wird oder nicht mehr besucht wird. Also insofern sind die sich dieser Verantwortung, glaube ich, im Großen und Ganzen schon bewusst. Und es ist auch so, ist uns auch berichtet worden, dass diese Leute werden ja sozusagen eingearbeitet durch ja, Learning by Doing. Also die stehen dann eben zusammen mit Kolleginnen und Kollegen, die das schon länger machen, zusammen, um das zu lernen und zu sehen und mitzukriegen und dann auch mit den Selekteurinnen und Selekteuren zu reden, warum bestimmte Entscheidungen getroffen wurden. Und da gibt es eben auch immer wieder Fälle, die, von denen uns berichtet wurde, dass Leute das dann einfach lassen. Weil die sagen, ich kann das nicht. Das übersteigt meine Fähigkeiten. Ich habe nicht den Blick dafür. Mir fehlt diese Menschenkenntnis oder ist mir auch zu anstrengend. Ja, überlegen Sie mal, wir haben in dieser Nacht 500 Entscheidungen grob beobachtet. Das können Sie mal auf 8 Stunden oder 9 Stunden mal dividieren, wie viele Entscheidungen diese Frau da getroffen hat an dem Abend. Ja, das war schon, das ist ja auch eine also mentale und emotionale Herausforderung, ja, dass sie immer wieder diese Entscheidungen treffen müssen, Menschen in die Augen gucken, die angucken, ja, und so eventuell auch noch im Nachgang reden darüber, warum nicht. Also ich persönlich würde den Job nicht gerne machen.
Reinpassen, aber auch rausstechen. Es ist gar nicht so einfach, die Regeln am Einlass zu durchschauen. Professor Michael Klein-Altenkamp hat gemeinsam mit einem internationalen Forschungsteam ein wenig Licht ins Dunkel des Clubs gebracht. Und ihr wisst jetzt, dass ihr es nicht persönlich nehmen müsst, wenn es mal wieder heißt, sorry, du heute nicht. Und damit war es das für diese Woche vom Forschungsquartett. Kurz vorm Wochenende solltet ihr nun gut vorbereitet sein für den nächsten Clubbesuch. Vielen Dank an meinen Kollegen, Detektor FM-Redakteur Johannes Schmidt, der mit Professor Michael Klein-Altenkamp über die Studie Curating the Crowd und die Auswahlkriterien an Clubtüren gesprochen hat. Und ebenfalls vielen Dank an alle, die heute zugehört haben. Folgt diesem Podcast gerne, wenn ihr wöchentliche Updates aus der großen, weiten Welt der wissenschaftlichen Forschung schätzt und schaltet nächsten Donnerstag wieder ein. Ich bin Caroline Breitschädel und ich wünsche euch die richtige Menge Readiness für was auch immer ihr am Wochenende vorhabt.
Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.